Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem, jetzt muss ich gerade auf die Uhr schauen, 18. Februar 2025. Ja, es ist früh heute, wir haben heute ein volles Programm hier im Verlag und von daher nehmen wir heute mal zu sehr früher Stunde auf. Mir gegenüber sitzt fit wie ein Turnschuh, euer Chefredakteur.
Nils Liesert, guten Tag, ja.
Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und bin ebenfalls früh wach und wir reden über das, was am Wochenende war und schauen ein bisschen in die Zukunft, denn es gab am Wochenende zwei Ereignisse, da sage ich mal, die haben vielleicht eine historische Bedeutung für den Triathlon.
Möglicherweise.
Wir blicken nach Abu Dhabi, schauen, was da passiert ist beim Saisonstart der World Triathlon Championship Series 2025 und wir schauen ein bisschen weiter noch weg nach Neuseeland, wo es zum ersten Mal den Race Ranger Einsatz im Age-Group-Feld gab bei 270 Athleten. Da gab es gewisse Erkenntnisse und wir satteln auf diese Erkenntnisse noch einige drauf.
So machen wir es.
Aber bevor wir das machen, machen wir einen Moment Werbung.
Als Triathlet ist man ja viel unterwegs. Das kennt man, ne? Man ist hier und da und braucht immer mal wieder WLAN. Wir brauchen immer WLAN im Prinzip.
Das ist lebensnotwendig.
Absolut. Und dann gibt es aber auch so Orte, an die man sich befindet, da hat man halt keinen zellularen Empfang, heißt es, glaube ich. Da braucht man wirklich, muss man sich irgendwo einloggen. Und das geht immer mit so einem unguten Gefühl einher, wenn es ein, und das wird einem ja schon angezeigt, unsicheres Netzwerk ist.
Offene, unsichere Netze an exotischen Flughäfen.
So ist es. Aber es gibt eine Lösung. NordVPN nimmt euch nämlich diese Last, denn wenn man Kunde von NordVPN ist, dann ist man in einem virtuellen privaten Netzwerk unterwegs. Dafür steht VPN nämlich, virtuelles privates Netzwerk. Und das bedeutet, der komplette Datenverkehr, den man dann hat, wird mit einem Tunnel verschlüsselt und man ist in einem Tunnel unterwegs, in den niemand ran kann. Und die IP-Adresse, die man hat, also die Online-Identität, die bleibt verborgen. Also niemand hat eine Chance, auf diese Daten quasi zuzugreifen, die abzugreifen von einem öffentlichen Hotspot. Das ist der Sicherheitsaspekt. Und außerdem hilft dir NordVPN, wenn du zum Beispiel aus dem Ausland auf deine heimischen Inhalte zugreifen willst. Also alles das, was du zu Hause machen könntest, wenn du das auch nutzen möchtest, wenn du um die Welt reist, dann kannst du NordVPN nutzen und zum Beispiel im Trainingslager, wenn man unterwegs ist und aber man möchte einen Stream nutzen, den man zu Hause hat, zum Beispiel ein Sportereignis, wenn man unbedingt wissen will, wie das ausgeht, dann kann man das auf diese Weise tun. Man kann diesen Stream von Wettkämpfen nutzen über NordVPN und man verpasst nichts mehr. Also, ist eine interessante Möglichkeit für Leute, die viel unterwegs sind. Und wenn ihr euch für NordVPN interessiert, dann schaut ihr am besten auf nordvpn.com/Trimark, Trimark zusammengeschrieben, nordvpn.com/Trimark, denn da bekommt ihr ein tolles Angebot mit Rabatten und Extramonaten und könnt das völlig risikofrei ausprobieren, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Ja, und das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die werden wir ab dieser Episode ein bisschen anders gestalten. Es gibt immer einen zentralen Link, wo ihr alle Aktionen, alle Rabatte findet, damit ihr euch da austoben könnt. Ja, viel Spaß, viel Erfolg dabei.
So ist es. Erfolg ist ja ein gutes Stichwort, wenn wir zu Abu Dhabi überleiten wollen.
Erfolg und exotische Flughäfen. Ja, ich erinnere mich an den Flughafen von Abu Dhabi. Da habe ich schon zwei Nächte verbracht, weil die Flüge immer zu unsäglichen Zeiten ankommen oder abgehen da. Und ich weiß, dass ich mich da auch in ein Netz eingewählt habe im letzten Jahr, weil ich eigentlich dem WTCS-Rennen beiwohnen wollte. Der einzige Triathlon-Wettkampf, den ich gesehen habe, war dann am Flughafen das T100-Rennen aus, ich glaube, es war damals Daytona.
Miami.
Ja. Es war was mit Speedway im Dunkeln, genau. Und von daher.
Es hat stattgefunden auf jeden Fall dieses Mal.
Dieses Mal hat stattgefunden an neuer Location, nicht mehr auf dem Yas Marina Circuit, auf der Formel 1 Strecke. Man hat sich da ein bisschen neu orientiert. Es stand ja eh so ein bisschen in den Sternen, wie es da weitergeht nach dem, ja, kann man fast sagen, kleinen Eklat im letzten Jahr, dass man eben die Veranstaltung verboten hat, obwohl bestes Triathlon-Wetter war. Aber es war angekündigt, es gibt dicken Regen und da müssen wir alles absagen, was noch irgendwo im Raum steht und dem ist der Triathlon zum Opfer gefallen. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hat es stattgefunden, das WTCS-Rennen, erstmals unter neuem Regelwerk, denn in diesem Jahr sind alle Rennen gleich viel wert. Es gab bis zur vergangenen Saison Abstufungen für die Sprintdistanzen, für die Eliminator-Formate, dass es weniger Punkte gab.
Ja.
Ja, und das ist jetzt alles gleich. Ja, bei Ironman ist es so, in der Pro Series, in der Langdistanz gibt es doppelt so viele Punkte wie eine Mitteldistanz, aber bei der WTCS gibt es eine Anzahl von Rennen und die haben alle gleiche Wertigkeit. Das heißt, der Sieger bekommt immer die maximale Punktzahl, egal wie lang die Distanz war.
Ja. Und ich persönlich finde das eigentlich auch ganz gut, weil letztendlich ist es ja immer, es wird ja nicht einfacher oder schwerer, sondern ja. Es ist halt einfach anders. Es ist halt ein anderes Format letztendlich.
Ja,
und
ja.
Man muss sich es ein bisschen anders einteilen. Wir brauchen das nicht alles im Detail nachzuerzählen. Das würde bei den drei Rennen auch, würde das auch viel zu lange dauern. Auf trimark.de findet ihr das natürlich, da könnt ihr das nachlesen, mit den Ergebnissen und so weiter auch hin und her. Aber lass uns über die wichtigen Sachen sprechen.
Ja, warum war das Rennen historisch?
Aus deutscher Sicht ist es natürlich immer so, wenn es sowas zu gewinnen gibt, dann haben wir natürlich auch die deutsche Brille auf jeden Fall. Und angefangen mit den Frauen 1, 2, 3 in Schwarz-Rot-Gold, das war natürlich ein Ding.
Das war ein Ding. Lisa Tertsch vor Nina Eim und Laura Lindemann. Also zwei unserer vier Olympiasiegerinnen, Sieger, quasi die beiden aus der Mixstaffel. Und Nina Eim, die als dritte Olympiastarterin dabei war in Paris. Letztendlich im Nachhinein, das ist unser Team, ja. Das sind die, die uns in Paris vertreten haben. Und die haben uns jetzt hervorragend in Abu Dhabi vertreten. Und ich erinnere mal kurz an meine Prognose, die ich abgegeben habe vor der Saison. Eine Deutsche wird Weltmeisterin und wir sind auf gutem Wege.
Ja, da, und genau. Und das ist so die Frage, die man jetzt natürlich sich stellen muss. Es ist natürlich jetzt extrem früh in der Saison.
Mhm.
Es gibt jetzt eine relativ lange Pause, bis es wieder weitergeht. Und ich frage mich tatsächlich immer, bei den Männern kommen wir da nachher auch nochmal drauf, wie lange kann man so eine fantastische Form konservieren? Kann man das so schaffen, über das ganze Jahr so gut zu sein? Das frage ich mich immer. Und das ist wirklich, wenn es gelingt, richtig, richtig krass. Und ich bin das immer so, weil ich nicht so nah dran bin an der Kurzdistanzszene, sowieso dieses Denken in so langen Zeiträumen bis und jetzt irgendwie immer schon von L.A. zu reden, das ist mir irgendwie, finde ich irgendwie absurd, da kann auch so viel passieren auf dem Weg dahin, dass man irgendwie, aber wenn man sich nur diese Saison anguckt, dann ist das natürlich jetzt trotzdem schon sehr, sehr früh, aber ich meine, wenn man dann die Wahl hat, startet man trotzdem mit so einem Knaller in diese Saison oder eher so verhalten, dann würde man sich wahrscheinlich für einen Knaller entscheiden. Wie viel das dann am Ende wert ist, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, der Punkt geht an dich. Also, möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal, da schließe ich an, wo ich eben aufgehört habe. Es ist ja unsere Olympiamannschaft. Das sind ja die, die schon vor teilweise 1,5, 2 Jahren ganz oben waren, zumindest aus deutscher Sicht, und ihre Form super, super halten, ja. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das so eine Saisonstart-Eintagsfliege ist, sondern die haben einfach ihre Form gut über den Winter gebracht, die sie ja hatten. Die Olympischen Spiele Anfang August waren die Mixed-Relay-Wettkämpfe, danach war ja alles nur noch, also das wissen wir ja, in der Olympiasaison konzentrieren sich alle auf die Spiele und danach, was danach war, das, die waren ja nicht schlecht danach. Weltmeister geworden sind sie nicht, ja, es war noch ein bisschen mehr drin. Lisa Tertsch hätte auch Weltmeisterin schon werden können im letzten Jahr, aber wird es halt dieses Jahr.
Ja, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Lisa Tertsch sowieso, wenn man sich das anguckt, wo sie herkommt, ich kann mich da noch ganz, ganz deutlich dran erinnern, als wirklich noch über damals hier die Corona-WM, sag ich mal, in Hamburg war, als noch darüber diskutiert wurde, hat sie möglicherweise im Schwimmen, ist ihre Schwäche, ich habe das hier auch schon so oft gesagt, weil mich das so oft fasziniert, dass sie das völlig ausgemerzt hat, dass sie einfach in der Lage ist, so ein Rennen, ihre Karten perfekt zu spielen und mit der Startnummer 1 dahin zu gehen und zu sagen, so, ich ziehe heute mein Ding durch, ich muss ja nicht auf andere achten und so selbstbewusster aufzutreten, sowohl von ihrer Art, also aber auch von dem, wie sie dann agiert im Rennen. Taktisch perfekt, die Karten da gespielt, wo sie spielen, Kraft gespart beim Radfahren, dran gewesen beim Schwimmen, Kraft sparen beim Radfahren und dann wirklich tödlich zuschlagen, man muss es sagen, beim Laufen wirklich auf den Zielsprint vertrauen. Am Ende, da war ja einfach ein krasses Bild, dreimal schwarz, rot, gold und dann auf der Ziellinie, wo es dann wirklich darum ging, und dann hat sie ja auch das wirklich so, so krass ausgespielt, dass Laura Lindemann auch gesagt hat, ey, ganz, ganz ehrlich, ich hätte gar keine Chancen gehabt, da in den Sprint einzugreifen. Das Rennen hat mich nach den zurückliegenden Monaten so viel Kraft gekostet unterwegs, da war nicht dran zu denken. Ja, und Nina Eim tatsächlich dann eben mit ihrem ersten Podium, von dem sie gesagt hat, dass es für sie ein richtiger Traum war, das mal zu schaffen. Mhm. Und dass das jetzt dann gleich im ersten Rennen gelingt. Und vor allen Dingen auch, da denke ich mich so rein, ob das auch so ist, ob sie das auch so wahrnimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber nachdem sie dann eben nicht Teil dieser Goldstaffel war, ne, das ist dann natürlich auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein bitterer Moment ist, weil irgendwie man sich ja natürlich was ausrechnet und irgendwie versucht, da reinzukommen, aber da bin ich nicht eng dran genug, oder ob das von vornherein klar war, dass sie da nicht mit reinkommen kann. Aber trotzdem, da standen dann eben die anderen auf dem Podium mit der Goldmedaille und auf Covern und überall wurde über die geredet und nicht mehr über einen selber. Und jetzt ist man wieder mit der neuen Saison, ist das wieder alles abgehakt, denn ne, es geht wieder von vorne los und sie ist dabei. Das ist so ein schöner Moment.
Ja, absolut, absolut. Du hast es schon erwähnt vorhin, die Pause ist jetzt groß. Das sind nämlich 3 Monate, bis es weitergeht. Das nächste Rennen ist am 17. Mai erst in Yokohama. Ja. Ja, ein Klassiker im Zirkus der World Triathlon Championship Series oder zuvor im Weltcup. Und das übernächste Rennen ist dann tatsächlich schon unser Heimspiel am 12. und 13. Juli. Das sind nochmal wieder 2 Monate. Das ist erst in 5 Monaten, ja. Also jetzt ist eine Pause von 3 Monaten, dann wieder 2 Monate. Da kann natürlich viel passieren. Die werden natürlich nicht komplett pausieren. Da gibt es ja noch spannende andere Rennen, wenn ich an das Indoor-Rennen in Frankreich denke und so. Und Richtung Saisonende häuft es sich dann so ein bisschen. Im September sind 2 Rennen in Karlovy Vary, in Karlsbad in Tschechien und in Weihai in China. Und dann kommt es zum großen Finale in Wollongong. Es sind also insgesamt 5 Rennen plus das Grand Final. Und daran sieht man, so ein Rennen zu gewichten, zu gewinnen bei so einer Gewichtung. Früher hatten wir ja schon teilweise über 10 Rennen pro Saison. Das hat schon Stellenwert. Ja. Also es ist schon etwas, wo ich sagen würde, jetzt schaut der Rest der Triathlon-Welt auf der Kurzdistanz durchaus nach Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist hängt natürlich eben mit solchen Leistungen zusammen, irgendwie mit 1, 2, 3. Das hängt aber auch, und da sind wir dann beim Rennen der Männer, auch mit einem 4. Platz zum Beispiel von Henry Graf zusammen, ja, der es jetzt, der es geschafft hat, auf der großen Bühne jetzt dann aus seinem, sagen wir mal, Nachwuchsstatus so rauszutreten. Ich meine, das ist bei ihm einfach. Ich meine, der hat eine Statur, ne? der ist einfach eine Erscheinung, wenn der da auf dem Rennkurs unterwegs ist, und wird der Vierter nach auch einem sehr, 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 sehr spannenden Rennen. Und vorne, ja genau, wir wollen jetzt nicht springen, bleiben wir bei den Männern. Hayden Wild ist für mich genau so eine Frage, ne? Wie macht der das jetzt? Also ich meine, der kommt halt von einem, der war der Mann, der immer im Mix dabei war, zweimal Zweiter geworden, wenn man so will, Olympia, 73 WM, aber natürlich trotzdem mit einer unglaublichen Stärke, die er da demonstrieren konnte, und einer unheimlichen Power. Und der kommt jetzt zu diesem Start und hat sich ja ganz viel vorgenommen dieses Jahr. Ne? Das ist einer der Athleten, der eben zweigleisig fahren will, T100 machen will und WTCS machen will. Und am Ende noch 73 Weltmeister werden will. Also auch da wartet eine sehr, sehr, sehr lange Distanz auf ihn, wenn man dann so will, durch den Wechsel auf die längeren Distanzen. Das wird unfassbar spannend. Und der ist halt jetzt da und der ist da mit beeindruckender Form, hat gezeigt, auf dem Rad kann der Akzente setzen, der ist sehr, sehr, sehr stark, kann das Feld unter Druck setzen, kann dann beim Laufen mit richtig, richtig starken Läufern. Ich habe Ausschnitte gesehen, nochmal jetzt im Nachhinein, dass sie sich da taktisch beaut haben, dass die zickzack gelaufen sind und tatsächlich dann versucht haben, sich abzuschütteln und dann aber einfach das Ding da klar macht. Und ja, krasser Sieg auf jeden Fall.
Krasser Sieg, ja. Und es gab noch einen krassen Sieg, wieder für Deutschland. Es gab nämlich noch das Mixed Relay, und da kann man ja jetzt sagen, wir waren Weltmeister, Olympiasieger im letzten Jahr und jetzt starten wir gleich wieder mit dem Sieg rein. Aber wenn man sich die Besetzung anschaut, da sind eben nicht die Lisa Tertsches, Nina Eims und Laura Lindemanns zum Zug gekommen, sondern da hat man mal mutig auf Chancen gesetzt, ja, anderen Athletinnen und Athleten eine Chance zu geben. Und ganz es geht genau. Trotzdem. Geht trotzdem gut.
Selina Klamt, Jan Diener, Tanja Neubert und Henry Graf waren diejenigen, die eben jetzt Deutschland im Staffelwettbewerb vertreten durften.
In dieser Reihenfolge, das ist ja auch wieder neu, genau. Es ist ein neuer Olympiazyklus und da starten wieder die Frauen zuerst, dann die Männer, dann die Frauen, dann die Männer. Wir haben das vor vielen Jahren mal im Podcast gefordert.
Genau,
man hat vielen Dank. Man hat zugehört.
Ja, das ist auch sinnvoll. Ja. Das ist einfach wirklich sinnvoll, auch um sich einfach auch festzulegen oder dann weiß man dann, was man ist. So,
ja.
Und dann kann man dementsprechend aufstellen. Und das ist, du hast es gesagt, es ist eine ganz andere Besetzung. Es ist nicht die vermeintlich A-Besetzung. Und auch im Rennen, ich meine, wenn man das sich jetzt im Nachhinein das anguckt und sagt, so, ja klar, Deutschland hat gewonnen, irgendwie so, da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel passiert, auch durch Stürze, auch Nationen auch aus dem Rennen genommen worden. Und Deutschland hat sich tatsächlich zu einem Zeitpunkt in dem Rennen waren wir auf dem letzten Platz. Ich sag jetzt wir. Also die deutsche Staffel war wirklich auf dem letzten Platz und hat es dann geschafft, sich wieder ganz nach vorne zu arbeiten. Und das haben die Athletinnen getan und Athleten am Ende. Deswegen kann man es, glaube ich, auch so sagen. Vor allen Dingen die Leistung von Tanja Neubert wurde dann nochmal herausgehoben, die Unfassbares geschafft hat, nämlich wirklich, dass sich Kommentatoren und auch Henry Graf am Ende die Augen gerieben hat, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er als Erster, nachdem wie das Rennen gelaufen ist, als Erster auf die Strecke würde gehen können. Und krass abgeliefert, abgesichert dann am Ende nochmal von Henry Graf gegen immerhin einen Morgan Pearson, der deutlich zu den besten Läufern gehört, die es im Triathlon gibt sogar. Der es aber auch nicht mehr geschafft hat, da mit seinen Mitstreitern noch ranzukommen. Also abgesichert das Ding. Und ja, das ist halt, ich glaube tatsächlich, da kann man sich verbandseitig, glaube ich, schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht. Also eben den ganz frühen Zeitpunkt zu sagen, okay, wir schielen nicht auf Tokio. Wir haben das hier schon so oft besprochen, aber man muss es immer wieder sagen, wir gucken nicht auf Tokio, sondern wir gucken auf Paris und wir gucken auf die Jahre danach. Und wir gucken, dass wir da einen Unterbau hinbekommen, der das gewährleistet, dass wir nicht auf einmal dastehen und sagen so, oh, wir waren jetzt gut und jetzt ist nichts mehr da. Sondern, dass wir wissen, da kommt was nach. Und Nina Eim hat es nach dem Rennen gesagt. Die hat gesagt, wir werden unter Druck gesetzt. Die Jungen, die kommen. Wir wissen, dass die unsere Plätze haben wollen da vorne. Und das ist gut. Das ist gut für den Triathlon in Deutschland und auch gut für die eigene Motivation.
Ja. Das ist auch so ein kleines Novum, will ich mal vorsichtig sagen, oder eine Tendenz, die sich durchsetzt. Wir kennen das aus vergangenen Olympiazyklen, dass eigentlich immer der nächste Olympia-Austragungsort schon Teil des Geschehens war. Und LA fehlt wie ganz Nord- und Südamerika komplett auf der WTCS-Austragerliste. In LA gibt es Triathlon, ja, aber eben noch nicht auf diesem Niveau. Das war eigentlich in der Vergangenheit üblich. Gut, in Paris nicht ganz so einfach durch die besondere Problematik des Schwimmens in der Seine. Aber wenn wir an die Spiele davor denken, die hatten immer mehrere Jahre WM oder zumindest Weltcuprennen, um eben die Erfahrung auf den Strecken zu sammeln, auch organisatorischer Seite. Tokio war, ja, der ganze Aufbau da, der war bekannt. Die Geschichte in Rio ist lang gewesen, London davor. Selbst in China, es gibt jetzt zwar ein WM-Rennen in China, aber damals war das ja komplettes Neuland, was wir da betreten haben mit dem Weltverband. Und das ist jetzt eben für LA anders.
Ja. Ich habe gerade hinsichtlich Paris überlegt, so ob ich schon so weit bin, dass ich einfach da nur noch in nostalgisch an die schönen Bilder denke und nicht mehr an das ganze Drama drumherum. Ob ich dann einfach denke, so, oh, war doch schön.
Ja, letztendlich muss man sagen, die Bilder bleiben. Ja, und die Diskussion, die wird tatsächlich so ein bisschen, die Bilder bleiben, die sieht man immer wieder und die sieht man auch, das waren ikonische Bilder, der Schwimmstart da unter der Pont Alexandre Trois, da redet niemand mehr über die Wasserqualität, der es nicht eng verfolgt hat damals. Und da ist das Kalkül der Pariser Organisatoren richtig aufgegangen, eben mit diesen Bildern in der Erinnerung zu bleiben und alles auf diese schwierige eine Karte zu setzen.
Ja, wir werden das nochmal im Blick behalten. Da haben wir uns neulich hier intern mal drüber unterhalten, ob wir wohl nochmal Wettkämpfe da sehen und so. Oder ob das endgültig durch ist und die sagen, hört mehr auf mit Schwimmen in der Seine, hat ein paar Milliarden gekostet.
Ja.
Nein, ein paar Milliarden ist, glaube ich, zu viel, aber über eine Milliarde auf jeden Fall, der versucht, das hinzubiegen. Und es hat nicht geklappt. Wer weiß, aber vielleicht wird es langfristig klappen.
Ich glaube, dass es langfristig für die Bevölkerung klappen wird und dann immer mal wieder Tage da komplett gesperrt sein wird. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal eine Veranstaltung da geben wird, die ein Datum hat, wo man weiß, zu diesem Datum muss alles stimmen. Da wird sich, glaube ich, niemand mehr drauf einlassen.
Möglicherweise.
Aber ein Datum, an dem alles stimmen muss, das könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Wahrscheinlich wird es der 13. Juli sein. Hamburg hat wieder den Zuschlag bekommen für die Weltmeisterschaften im Mixed Relay. Und das Renndatum für die WTCS-Station Hamburg ist der 12. und 13. Juli. Es gibt noch keinen Zeitplan. Es kann genauso sein, dass die Einzelrennen am Sonntag sind. Wahrscheinlich wird es die Staffel am Sonntag sein. Das heißt, wenn ihr an dem Wochenende nichts vorhabt, die Langdistanzen sind geschlagen, die Schlachten. Und einfach spektakulären, wirklich spektakulären Triathlon-Sport mit großartiger Stimmung sehen wollt, dann kommt nach Hamburg, wahrscheinlich am 13. Juli das Mixed Relay. Aber auch die Einzelrennen lohnen sich und gerade mit der Aussicht, dass wir vielleicht ja doch mal Weltmeisterin werden, zum allerersten Mal. Ja, es gibt einen einzigen Männer-Weltmeistertitel durch Daniel Unger aus dem Jahr 2007, sonst waren wir noch nie Weltmeister im Triathlon auf der Kurzdistanz und das ändern wir dieses Jahr.
Das wäre schön, aber du hast richtig gesagt, also das Spektakel ist definitiv gegeben, auch mit Zuschauern und so weiter. Ich meine, wenn man es jetzt so am Fernsehschirm begutachtet, dann ist das natürlich auch irgendwie spektakulär, wenn die da durch den Sand fahren und so weiter. Aber ich habe bei jeder Kurve gedacht, um Gottes Willen, da spritzte quasi der feine Sand hoch und ich habe gesagt, und dann ist es natürlich auch zu Stürzen gekommen in engen Kurven und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich was anderes. Ich finde es immer spektakulärer, wenn die Leute an der Strecke stehen und das aufsaugen können, weil man einfach auch ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell das ist, wie rasant, wie da jeder Handgriff sitzen muss beim Wechsel und so weiter. Das ist einfach, hat mich für letztendlich dieses Live-Erlebnis in Hamburg für den Triathlon begeistert, muss ich tatsächlich sagen, und gesagt habe, okay, das ist tatsächlich cooler, als ich gedacht habe.
Ja. Zumal wir ja wissen, das wird ja auch die Olympiastrecke 2040 sein. Und gut. Gehen wir erstmal wählen am Wochenende.
Dann schauen wir mal.
Genau.
Dann sehen wir schon.
Ja, so viel zum Geschehen in Abu Dhabi. Schauen wir weiter, was sich im Triathlon getan hat. Die Challenge Wanakar ist ein Rennen mit großer Tradition. Früher mal auf der Langdistanz, auch mit Profifeldern. Das Rennen ist ein bisschen kleiner geworden. Es gibt nur noch die Mitteldistanz. Es gibt kein Preisgeld mehr. Das heißt, es ist ein Age-Group-Rennen. Aber ein Age-Group-Rennen, was immer für spektakuläre Bilder sorgt, die da aus Neuseeland kommen.
Absolut.
Was auch aus Neuseeland kommt, ist eine neue Technologie. Ganz so neu ist sie nicht mehr. Die nennt sich Race Ranger. Und da passt eben eins zum anderen. Der Race Ranger bisher im Profifeld im Einsatz. Wir haben es oft verfolgt, oft beobachtet bei Ironman-Rennen. Ich glaube, so unser erster großer, wichtiger Kontakt war damals auf Ibiza beim T100-Rennen.
Genau, da ging es los, da wurde es dann offiziell auch hier eingeführt, vorher auch schon in Wanaka, auch schon im Einsatz gewesen. Und das ist was ja relativ schnell, sagen wir mal, so von der, von den Beobachtern und von den Protagonistinnen und Protagonisten begeistert aufgenommen wurde, weil es ein Problem deutlich sichtbar gemacht hat und möglicherweise ein Teil der Lösung sein könnte.
Genau, die Technologie mal ganz einfach runtergebrochen. Es gibt Devices, die an Fahrräder geschraubt werden, die miteinander kommunizieren und wissen, wie weit die anderen Devices entfernt sind und dann jeweils in einer Farbe anzeigen, ob man sich nach einer vordefinierten Abstandsregelung, die ja von Rennen zu Rennen auch unterschiedlich sein kann,
richtig,
in einem fairen Bereich aufhält oder ob man schon in einer Drafting-Zone ist, das heißt einen unfairen Vorteil daraus erzielt, dass man zu dicht hinter seinem Vordermann fährt.
So ist es.
Das Ganze wird von Athleten natürlich gesehen, aber auch von der Öffentlichkeit und von den Kampfrichtern. Und die Kampfrichter entscheiden nach wie vor, nach bestem Wissen und Gewissen. Die sind also nicht verpflichtet, auf irgendwelche Farben hin irgendwelche Karten zu zeigen, sondern es ist immer noch eine Einzelfallentscheidung, wie der Kampfrichter dann agiert. Aber es gibt jetzt eben ein objektives Kriterium in Form eines Lichts, das dem Kampfrichter eine großartige Hilfestellung ist.
Genau, das ist halt die eine Komponente, die Geräte halt können, eben diese optische Abstandswarnung, sagen wir mal so, und die Einordnung dessen. Sie sind aber auf dem Weg dahin, noch viel, viel mehr zu können und wirklich als, ja, wie soll man sagen, als Standortbestimmung auch eingehen und auch aufzuzeichnen und zu kommunizieren. Da soll die Reise halt hingehen. Deswegen, es geht weit mehr darüber hinaus, über diesen Status, wir zeigen dir an, ob du überholen musst, sondern wirklich zu einem, ja, zu einem Tool, was wirklich als Analysemittel genutzt werden kann.
Ganz genau. Ja, bisher war der Einsatz durch die Anzahl der verfügbaren Geräte begrenzt. Da gab es auch verschiedene Generationen an Geräten und jetzt ist man eben in eine größere Produktion gegangen. Größere Produktion auch immer noch relativ zu sehen. Es waren 270 Devices am Start jetzt in WannaCar und das ist eben das, was es weltweit an Devices gibt. Ja, es ist eben jetzt Saisonstart. Es gibt noch nicht zu viele verschiedene Setups, die durch die Welt geschickt werden. Und man sucht da weiterhin auf Produzentenseite auch nach Investoren, die das Ganze massentauglich machen. Aber für die Massentauglichkeit bedarf es zweier Kriterien. Einmal müssen genug Geräte da sein und es muss eben auch gecheckt werden, funktioniert das Ganze. Und diesen Test hat man jetzt eben gemacht in WannaCar auf einer Strecke, die Besonderheiten hatte. Wenn wir uns an die spektakulären Bilder aus WannaCar erinnern, da ist auch einiges ein bisschen kleiner geworden. Die Radstrecke besteht jetzt aus drei Out-and-Back-Strecken, also Begegnungsstrecken von jeweils 15 Kilometer in eine Richtung und zurück sind 30. Das Ganze mal drei sind dann die 90 für die Mitteldistanz. Das heißt, es ist ein besonderes Setup, da es auch entgegenkommende Räder gibt, ja, und eben die Geräte nur mit denen interagieren sollten oder nur die Daten verwerten sollten von Geräten, die auch in eine Richtung fahren.
So ist es. Denn das ist immer die große Herausforderung, ne? Das muss halt, ich will jetzt nicht sagen wasserdicht sein, das muss es auch. Das ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Es muss natürlich unter allen Bedingungen funktionieren, aber es muss auch verlässlich dann für die Athleten sein. Und da sind solche Sachen eben Herausforderungen.
Genau, eine weitere Herausforderung war in WannaCar, dass es eben nicht nur die Einzelstarter gab, sondern auch Staffeln. Das heißt, man hatte ein gemischtes Feld von Athleten mit Gerät und Athleten ohne Gerät. Und das hat natürlich für gewisse, ich sag mal, Verzerrungen in der Datenbasis und der Wahrnehmung geführt. Das ist nicht das Ziel der Produzenten und der Veranstalter, die ja da oft mit einer Sprache sprechen. Am Ende will man sie alle ausstatten, weil alle sich auf dem Kurs bewegen. Und es ist egal, ob man Windschatten als Einzelstarter hinter einem anderen Einzelstarter fährt oder hinter einem Staffelstarter. Wichtig ist, dass der Abstand eingehalten wird.
Und so ist es. Von daher eben diese 270 eben nur ein Teil. Du hast es gesagt, auch über einen Großteil der Altersklassen abgedeckt, damit man das bekommt. Ja, und was kann man sagen? Wie war das erste Feedback? Also wir haben Feedback vom Veranstalter bekommen, letztendlich, der das so weitergegeben hat, der das geteilt hat und gesagt hat, kann man sagen, größtenteils gut? Ja. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
Das kann man so sagen,
genau. Die Reaktion der Athleten war auf jeden Fall positiv darauf. Eine Sache, die man von Anfang an oder die man auch testen musste, wo man es noch nicht so richtig wusste. Ich meine, im Profifeld kann man das ja ungefähr auch einschätzen, mit was für Bikes bekommt man es zu tun. Ja. Bei den Age-Groupern kann natürlich irgendwie alles eingecheckt werden. Und da ist jetzt, also in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, ihr kennt euch aus mit den Regeln, war es so, dass es von den 270 Rädern oder anders. Es gab genau ein Rad, was nicht mit einem Device bestückt werden konnte, weil das ein sehr kleiner Rahmen war, der dann da, wo es hätte hingekonnt hätte, auch noch eine Trinkflasche hatte, sodass es quasi keine Möglichkeit gab, das zu befestigen. Aber auch das ist dann ein Learning. Es kann sowas geben und das darf natürlich dann nicht passieren. Ja. Es muss irgendwie da hingehen und das lässt der Veranstalter ja auch immer wieder wissen, das ist halt eine Stufe, du hast es vorhin schon gesagt, es gab schon einige Ausbaustufen, das ist eine und es soll weitergehen, dahingehen, dass es eben noch deutlich einfacher wird zu montieren, dass es nur noch ein Device gibt, nicht mehr zwei, wie es jetzt sind, eins vorne, eins hinten, es soll nur noch eins geben und da greife ich jetzt etwas vor und das Ziel wird es auch irgendwann sein, dass nicht der das Race Ranger Team dafür verantwortlich ist, das anzubauen. Wir müssen immer uns die Riesenfelder vorstellen, ja, die es, ja, ne, 1000 plus, die es geben kann, sondern dass quasi der Athlet das selber installiert, so wie er seine Startnummern installieren muss, und dann wird es einmal gecheckt, ob das auch richtig ist.
Also wir kennen das aus Profifeldern, die checken ihre Räder ein und dann kommt das Race Ranger Team, geht durch und montiert überall die Devices. Ja, das war mal ein großer Vorteil für uns. Wir hatten dann sehr viel Zeit mit allen Profirädern beim T100-Rennen, oder T100 war es ja noch nicht, das war die PTO European Open damals auf Ibiza, wo die Athleten eben ihre Räder frühzeitig abliefern mussten und wir konnten uns in Ruhe mit jedem einzelnen Rad beschäftigen, ohne es natürlich anzufassen. Angefasst haben es die Race Ranger Leute, die es montiert haben, und so sehen wir es auch in den Wechselzonen bei Ironman-Rennen. Da steht dann immer ein so ein Pop-Up-Zelt von Race Ranger, und da sind Mechaniker vor Ort und die sorgen dafür, dass alle Geräte entsprechend bestückt sind. Oder in Rot haben wir es auch gesehen, da war das Zelt etwas abseits der Wechselzone, da mussten die Athleten dann hin und sich ihr Device montieren lassen. Überschaubare Starterfelder, da gibt es eben große Unterschiede zu den Massenfeldern, du sagtest es, das kann nicht eine einzelne Person, jetzt reden wir mal von großen Rennen, 3000 Räder bestücken, mit allen Eventualitäten. Und ein zweites Problem ist auch, die müssen auch irgendwann gestartet und aktiviert werden. Ja.
Ja.
Dass eben die Batterie auch reicht bis zum Ende des Radfahrens. Und das sind die Herausforderungen, vor denen man gerade steht. Neben Herausforderungen gibt es aber auch Perspektiven, weil der Race Ranger soll zukünftig nicht nur Abstände messen können, sondern soll auch Daten anders einspeisen, was zu einer ganz neuen Form des Live-Trackings führt.
Ja. Ja.
Bisher ist es so, Live-Tracking funktioniert in der Regel so, dass es Messmatten gibt, Matten mit Antennen, die überfahren werden, und dann gibt es eine Zwischenzeit und die sind mal mehr, mal weniger eng gesetzt. Also wir wissen es hier, der Ironman Hamburg war, glaube ich, eher ein sehr negatives Beispiel durch riesige Abstände zwischen den Zeitmessmatten und man wusste nie, wie steht es gerade im Rennen und wo sind auch vielleicht Age-Gruppe unterwegs, die einen interessieren, weil man musste immer warten, bis sie die nächste Matte überfahren, und die Zukunft der Racer...
Da kann natürlich einiges passieren.
Da kann einiges passieren, ja. Und dann wird man irgendwann nervös, weil die Zeitmatte nicht überfahren wird und man weiß nicht, ist es jetzt eine Panne, ist es ein Unfall oder ist die Matte kaputt, und das soll zukünftig über diese Technologie auch anders gewährleistet sein, dass eben auch Daten live zur Verfügung gestellt werden, die auch mehr vielleicht können als Standortdaten. Da kann man vielleicht dann auch andere Metriken einbinden.
Ja, genau, das kann in ganz verschiedene, auch die Nutzungsweise dessen.
Ja.
Also das Ziel ist irgendwann, dass es halt eben im Mobilfunknetz sozusagen darüber funktioniert, dass, da ist jetzt vielleicht Deutschland kein so gutes Beispiel, weil natürlich in anderen Ländern das Mobilfunknetz deutlich, deutlich besser ist als bei uns. Das muss man einfach so sagen. Es gibt in Deutschland Ecken, auch bei Rennveranstaltern, wo wichtige Rennen stattfinden, da hat man eben keinen Handyempfang.
Ja.
Das würde dann auch so sein, aber wir sind ja zuversichtlich, vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht ist das Handynetz schneller besser, als der Race Ranger flächendeckend eingeführt wird, dann wäre das Problem erledigt.
Ja.
Nein, aber über diese Mobilfunkabdeckung könnte man dann zum Beispiel auch, wenn es zum Beispiel einen Unfall gibt und man sieht, das gibt es ja diese Technologien, der Athlet ist down, also es gibt, der ist nicht abgestiegen zum, sondern der ist jetzt, man weiß, dass, okay, das ist ein Unfall passiert. Dann könnten die Rettungsdienste sofort losfahren und wüssten genau, wo dieser Athlet ist, und müssten nicht erst noch abschätzen, wo das wohl sein könnte, oder Beschreibungen von anderen, die angerufen haben oder so, irgendwo da. Also das wäre zum Beispiel ein Vorteil, den man hätte. Du hast es angesprochen, genaues Tracking, Live-Tracking, aber auch Auswertung. Also man könnte zum Beispiel auch die direkte Übertragung machen, an die Kampfrichter. Das ist also Zukunftsmusik natürlich noch, aber dass die wissen, die bekommen, okay, bekommen quasi Signale ausgewertet, da ist jemand, der dauerhaft die Regeln übertritt, und sie könnten gezielt auf den zufahren und gucken, ist das wirklich so?
Das war tatsächlich auch von Anfang an mit auf der Agenda von Race Ranger. Ich erinnere mich an die ersten Präsentationen, als Race Ranger an uns herangetreten ist und gesagt hat, hey, wir haben hier eine neue Technologie, die werden wir demnächst einführen, aber wir möchten die mit euch schon mal besprechen. Vielleicht habt ihr auch Ideen dazu. Da gab es durchaus schon Bilder, wo der Motorradfahrer eines Kampfrichters auf seinem Rücken quasi so eine Art iPad hatte, damit der Kampfrichter schon Daten direkt in Echtzeit sehen konnte. Da hat man sich dann erstmal von verabschiedet, weil es erstmal darum ging, die eigentliche Technologie voranzubringen und verlässlich zu machen.
Ja.
Und das ist sicher Zukunftsmusik. Und dann gab es auch, auch die PTO spricht darüber, dass man sowas ja auch einsetzen kann, um auch eine gewisse Drafting-Historie für einzelne Athleten zu erstellen, damit einfach die Kampfrichter Bescheid wissen, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Hörensagen. Es gibt ja immer irgendwie unter Athleten Gemunkel, der draftet, ne?
Ja.
Dass man einfach eine verlässliche Datenbasis hat und weiß, wo vielleicht die schwarzen Schafe sind und da ein bisschen mehr drauf achtet.
Ja, das ist natürlich alles, gerade dieses Drafting-Thema kann man sich natürlich als in Anführungszeichen normaler Age-Grouper auch fragen, naja gut, was geht's mich an? Ne? Ich meine, letztendlich geht's da bei den Leuten, die da vorne sich battlen, für die ist natürlich wichtig. Für mich selber, ich betreibe meinen Sport fair, aber letztendlich ist es für mich relativ egal, weil meine Zeit beeinflusst das jetzt nicht oder mein Ergebnis so großartig. Könnte man haben, diese Meinung. Da ist natürlich dann so die Frage, ja, was soll ich damit anfangen? Ich persönlich wäre so ein Punkt, der mich daran interessieren würde, einfach so, es fällt einem ja auch viel einfacher, sich selbst zu überprüfen und zu sagen, okay, ist meine Annahme, dass ich jetzt hier fair fahre, ist die wirklich richtig? Ja, nein? Komme ich irgendwann in Situationen, wo ich mehr aufpassen muss eventuell, um nicht vielleicht irgendwann eine Zeitstrafe zu kriegen, die dann auch gerechtfertigt ist, aber von der ich sagen würde, ich konnte aber nichts dafür. So, ne? Aber das sieht vielleicht von außen so aus. Alles so Dinge, wo ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, schon Interesse hätte, das auszuprobieren im Rennen, so als Kontrolle einfach, ne, dass ich einfach weiß, und das war auch wohl laut Race Ranger auch das Feedback von vielen Athletinnen, die sie da vor Ort hatten, dass sie gesagt haben, so, das ist cool, ich kann mich einfach selber besser einschätzen.
Ja, das fand ich sehr interessant, dass man das Feedback gleich nach dem Radfahren eingesammelt hat, also während des laufenden Wettkampfs, das hätte mich einfach interessiert, wie sie das gemacht haben, ob da jemand mitgelaufen ist den ersten Kilometer und gefragt hat oder keine Ahnung.
Ja, manche haben ja Zeit in der Wechselzone, da rede ich ja von, ich bin auch immer ganz entspannt, ich hätte da auch noch ein paar Fragen beantworten.
Ja, apropos Fragen beantworten und Feedback. Wir haben gestern einen Artikel veröffentlicht auf unserer Website trimark.de, wo wir über die Erfahrung aus Neuseeland gesprochen haben. Aber wir wollten natürlich auch wissen, wie ist denn so die Stimmung hierzulande zum Thema Drafting und Einsatz des Race Rangers und haben da jetzt über Nacht 122 ausgefüllte Fragebögen bekommen. Und da würde ich gerne mal durchgehen, was so die Meinung von euch da draußen ist in der Szene. Ja. Ich sag mal, bei 122 hat man vielleicht schon einen gewissen Grad an Repräsentativität. Vielleicht könnt ihr euch da wiederfinden. Wir haben erstmal gefragt, wie ambitioniert ihr denn den Triathlon-Sport da draußen betreibt. Und da war die große Mehrheit, ungefähr die Hälfte der Leute, hat gesagt, ich bin Leistungssportler, meine Zeiten sind mir wichtig. Und ein weiteres Viertel obendrauf hat gesagt, ich bin sogar ein Siegertyp, ich kämpfe um Altersklassensiege. Und dann bleibt eben ein weiteres Viertel, die sich so als Einsteiger und Freizeitsportler.
Und das ist ja schon mal ein Unterschied, ne? Meine Zeiten sind mir wichtig und ich kämpfe um Altersklassensiege. Da kann natürlich Drafting dann schon eine Rolle spielen.
Ja.
Also meine Zeit bleibt meine Zeit, ganz egal, ob jetzt hinter mir einer draftet oder nicht. Meine Platzierung bleibt aber unter Umständen nicht meine Platzierung. Das ist natürlich schon der erste große Unterschied.
Ja, ich würde diese Umfrage auch noch ein bisschen offen lassen und kann euch da draußen nur motivieren. Nehmt daran teil. Je größer die Datenbasis ist, desto repräsentativer natürlich, aber versucht das Ganze mal, wenn ihr da an der Umfrage teilnehmen wollt, geht mal auf Reset, achtet nicht auf das, was wir euch jetzt erzählen, dass ihr nicht irgendwo schon in einer gewissen Biaster seid, sondern füllt es unvoreingenommen aus. Vielleicht macht er das jetzt gerade und hört dann weiter.
Ja, genau.
Ne? Aber gehen wir mal weiter in die Daten rein. Nach der Ambition haben wir auch gefragt, wo siehst du dich denn auf welcher Distanz dieses Jahr als Saisonhighlight? Und da sehen wir, dass es eben doch eine ambitionierte Zielgruppe ist, die sich auch auf der Langdistanz sieht. 51% der Teilnehmer an der Umfrage haben gesagt, meine Wettkampfdistanz als Saisonhighlight dieses Jahr ist eine Langdistanz. Weitere 35% sehen eine Mitteldistanz als Saisonhighlight. Highlight und nur 14% sind auf der Sprint- und Kurzdistanz unterwegs. Und wir werden das Ganze dann auch, wenn wir mehr Daten haben, auch nach Distanzen nochmal ausfiltern und auch ein paar anonymisierte Statistiken vielleicht den Kampfrichtern in Deutschland und Race Ranger zur Verfügung stellen. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich dann, hast du das Gefühl, dass Drafting bei Age-Grupper-Rennen ein großes Problem ist? Und da sagen 77,5% ja. Da gibt es ein Problem.
Ja, das wundert mich fast, dass es nur in der Kategorie ist, weil ich, also wer mit offenen Augen bei Rennen unterwegs ist, der sieht aus meiner Sicht, dass es dieses Problem gibt. Woraus dieses Problem resultiert, sind das natürlich wieder nochmal andere Paar Schuhe, ne? Ist es tatsächlich der böse Wille und die Übertretung der Regel oder sind es häufig auch Situationen, an denen man nichts machen kann, weil um einen herum überall Radfahrer sind, denen man nicht ausweichen kann?
Ja, ja. Die nächste Frage war dann, und die Zahl fand ich erstaunlich, hast du selbst schon mal eine Zeitstrafe wegen Draftings erhalten, wo immerhin ein Viertel sagt, ja, habe ich, ne? Und 3% sogar mehrmals. Ich gehöre dazu.
Ich hätte eine kriegen müssen. Tatsächlich in meinem allerersten Triathlon. Da bin ich nämlich völlig in geistiger Umnachtung und auch mangels Sauerstoff im Gehirn, weil ich vom Radfahren kam, bin ich einfach aufgefahren aufs Hinterrad und habe das erst so nach einer gewissen Zeit gemerkt. Ich so, oh nein, hier ist ja mit Abstand. Ich darf ja gar nicht so nah auffahren. Weil das war natürlich viel. Also
ja.
Ich habe es so gemacht, wie ich es gekannt habe. Also da hätte ich eine Zeitstrafe verdient gehabt.
Ja, ich muss gerade zählen. Also in spontaner Erinnerung sind bei mir mindestens 5 rote Karten wegen unerlaubten Mitführens einer Kamera. Ich sag mal, in den allermeisten Fällen war die Erlaubnis da, aber nicht bis zum Kampfrichter durchkommuniziert. Aber es ist auch lange her. Aber ich habe tatsächlich mal eine Disqualifikation bekommen. Damals war es noch so, es gab eine rote Karte, man durfte den Wettkampf aber fortsetzen und es war aber klar, dass die rote Karte bleibt, also man konnte bis ins Ziel. Das war beim Löhnsheide-Triathlon 1991, glaube ich, meiner ersten olympischen Distanz. Da bin ich gleich und da sieht man, dass das Ganze eben doch tricky ist. Ich glaube, auf den ersten 500 Metern nach der ersten Wechselzone, wo sich alles noch irgendwie sortiert und man zieht noch seine Schuhe an und so. Ja. Und es gehen 2 Grüße raus. Einmal an Markus, den Kampfrichter, der mir die rote Karte gegeben hat damals und an Thomas, den Veranstalter. Thomas ist bis heute ein sehr, sehr treuer Leser, Hörer. Ich bin mir sehr sicher, dass er diese Episode hört. Thomas, deine Veranstaltung war großartig damals und Grüße gehen in die Lüneburger Heide.
Ja, Wahnsinn, wenn man auf den ersten, ich überlege gerade, wenn man zum Beispiel beim Ironman Hamburg auf den ersten, auf dem ersten Kilometer, würde ich sogar sagen, Zeitstrafen verteilen würde, dann hätte ich gute Chancen, wenn ich da irgendwie dran vorbeikommen würde, weil da kriegt dann jeder eine.
Ja,
also das ist ja Quatsch. Also, kann man, da geht's ja gar nicht ohne.
Also ich erinnere mich an die Situation damals, Windschattenfahren, ja. Fingerspitzengefühl, nein. Es hätte sich nach wenigen Metern danach irgendwie sortiert gehabt. Das war zu früh und ich glaube einfach, dass das Kampfrichterwesen da heute weiter ist, da ein bisschen mehr zu beobachten, weil es war kein bewusstes Windschattenfahren, es war einfach eng. Ja, es war einfach eng. Ich bin da nicht, habe mir nicht das erste Hinterrad gesucht. Ich habe aber selber schon ganz böse Windschattengeschichten gesehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, Red Bull Tree Islands, eine Athletin, die 20 Zentimeter hinter einem 20 Zentimeter größeren Mann hergefahren ist, um dieses Boot zu erwischen. Und das wirklich sehr, sehr bewusst und betrügend. Also das war nicht schön.
Ja, absolut. Also gerade das sehen wir dann ja natürlich auch immer, wenn man dann ein bisschen im Gras liegt und auf Athleten wartet. Und dann kann man ja sehen, was an so, also als Fotograf und an der Strecke, dann sieht man natürlich, was an einem vorbeikommt. Und da sieht man immer wieder beides. Diese Fälle, diese Pulks, die, wo man einfach sagt, so, ja, du hättest gar keine Chance, weil selbst wenn du versuchen würdest, dich zurückfallen zu lassen, dann könntest du dein Rad abstellen und könntest dann als Letzter hinterherfahren. Das liegt einfach an der Größe der Felder, das muss man einfach so sagen. Und dann gibt es aber auch immer wieder die ganz bewussten, ja, einfach, wo du Kreiselaktionen sein kannst, wo die Leute sich sogar noch abwechseln, um halt maximal effektiv zu sein. Ja, und so, das ist dann halt einfach Beschiss.
Ja, also mir fallen drei Szenen ein, wo wirklich ein ganz klarer Betrug da war. Das war einmal damals auf Föhr bei den Red Bull Tree Islands, so aus meinem direkten Umfeld erleben. Dann vor 1,5 Jahren beim Ironman Frankfurt. Wer da schon gestartet ist, der weiß, am Ende wird es wirklich biestig da oben über die Höhen, bis es nach Frankfurt runtergeht. Und da stand der Wind voll von vorne und da gab es wirklich dann diese Kreiselsituation, dass da Pulks vorbeigezogen sind und sich abgewechselt haben. Ich habe sie dann fahren lassen, ich habe sie aber auch angeschnauzt. Und eine dritte Situation, die mir einfällt, die war auch ganz, ganz fies. Ich war mal beim Ironman in Italien am Start, 2017, als ich wieder angefangen hatte. Und da ging es lange über eine breite Autobahn, die voll gesperrt war. Und ich hatte da einen Italiener im Schlepptau und ich habe Haken geschlagen und so weiter. Ich bin ihn nicht losgeworden. Der ist mir hinten dran geblieben.
Ja. Ich bin mir manchmal aber auch nicht sicher, ob da nicht wirklich auch, du sagst es immer selber, die Leute lesen ja nicht mehr hier das Kleingedruckte, ob das nicht wirklich auch, also scheltet mich nicht zu doll dafür, aber nicht Leute gibt, die das auch wirklich nicht schnallen, dass sie Abstand halten müssen. Ich habe es in Frankreich auch mal erlebt, da wurde ich auch von so einem einer Gruppe überholt und habe sie dann letztendlich wieder überholt und habe den versucht klarzumachen, es waren Franzosen, habe gesagt so, ey, ihr dürft nicht hintereinander fahren. Die haben mich angeguckt, haben mit den Schultern gezuckt und haben gesagt so, hä? Was willst du von uns? Ich so, okay,
ja,
egal.
Ich sag mal vorsichtig, ich war damals im Bereich der Hawaii-Quali unterwegs. Das war noch vor dem Marathon, der dann in die Hose gegangen ist.
Und ich gehe immer vom Guten aus.
Ich glaube einfach, dass die, die sich da auf dem Niveau bewegt haben, die sind ja schon gut geschwommen und dann auch entsprechend Rad gefahren, dass die eigentlich wissen müssten, was erlaubt ist und was nicht.
So ist es.
Gut, aber wie gesagt, in der Umfrage waren es ein Viertel der Leute, die schon eine Zeitstrafe bekommen haben und was die Beobachtung trifft, da sagen wirklich sehr, sehr viele Leute in der Summe über 80%, dass sie Windschatten fahren und da gehen wir mal davon aus, dass dann auch das bewusste Windschattenfahren gemeint ist, oft oder sehr oft sehen, so wie ich es eben jetzt auch gerade geschildert habe. Ja, dann haben wir gefragt nach dem Mindestabstand, der laut Sportordnung vorgegeben werden sollte. Und da gibt es ein paar erstaunliche Zahlen. Also ich glaube, was erwartbar war, je länger die Wettkampfdistanz, sprich zwischen Sprint und, also wir haben unterschieden, Sprint und Kurzdistanz waren sogar zwei Kategorien, Mitteldistanz und Langdistanz. Je länger die Distanz, desto länger sollten auch die Abstände sein. Ja. Bis dahin, dass es zwei Extreme gibt, den höchsten Wert gibt es eben mit knapp 60% bei der Langdistanz für 20 Meter. Mhm. Wir reden über Age-Grupper, wir wissen, wie schwer umsetzbar das ist. Es ist eigentlich nicht umsetzbar. Bei, wenn wir über Langdistanzen reden, reden wir in der Regel ja nicht über den Nordschwarzwald-Triathlon, wo das noch handelbar wäre, sondern über Rot, Frankfurt, Hamburg. Und da sind 20 Meter im Age-Group-Bereich einfach nicht umsetzbar, wenn man nicht das Startprozedere über Stunden ziehen will und wollte und auf eine Radrunde gehen würde. Wir wissen, wir haben es lange verfolgt hier, die Genehmigungsgeschichten rund um den Ironman Hamburg. Das ist nicht möglich, weil wir wissen auch, dass eine Veranstaltung mit 1000 Teilnehmern in einer Innenstadt nicht funktionieren würde, weil sie sich nicht rechnet.
Ja, und das muss man dann tatsächlich auch so ein bisschen auch die Veranstalter. Natürlich wird viel dann immer auch dann draufgehauen und gesagt, die Felder sind viel zu groß, die Felder müssen wieder kleiner werden und so weiter. Das ist, natürlich wünschen wir uns das alle und wir würden natürlich lieber in kleineren Feldern starten, wo das dann easy machbar wäre, aber dann hätten wir auch nicht diese gleichen Veranstaltungen, denn die, also das ist ja tatsächlich nicht so, also man kann natürlich nicht immer für alle sprechen oder so, aber das ist es ist nur zum Teil quasi der Wunsch, die Felder, natürlich wollen die auch so viel Geld verdienen, wie sie können. Das ist sind ja Wirtschaftsunternehmen, das ist natürlich so. Aber auf der anderen Seite ist auch eine bestimmte Größe auch notwendig, damit Veranstalter in dieser, du hast es gerade gesagt, in dem Sinne und in dieser Art und Weise durchgeführt werden können.
Ja.
Aber um das klar zu sagen, wir alle würden uns natürlich wünschen, wir wären in kleineren Feldern unterwegs. Glaube ich.
Ja, ich glaube schon, dass es auch Fans gibt von großen Veranstaltungen, zumal man ja auch wissen muss, die Kosten steigen, steigen nicht linear mit den Teilnehmern. Es gibt immer einen gewissen Grundkostensatz und wenn diese Grundkosten für eine Veranstaltung eine kleine Anzahl Leute tragen muss, dann kostet der Start irgendwann 1000 Euro.
Genau, dann sage ich es anders, wir würden uns wünschen, mehr Platz zu haben.
Ja.
So,
ja.
Wie immer das auch gehen könnte.
Absolut, absolut. Also 60% sagen auf der Langdistanz, ich hätte gerne 20 Meter. Einen Schritt zurück nochmal, wir haben ja festgestellt, wir haben eine ambitionierte Zielgruppe, die Langdistanz lastig unterwegs ist und von daher erstaunt mich diese andere Zahl und zwar über ein Viertel der Leute sagen, auf der Sprintdistanz sollte das Windschattenverbot aufgehoben werden, grundsätzlich.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, der Reiz dessen, der Action, einfach so, ne? Die man da sehen kann. Vielleicht sind das auch so ein bisschen auch Erfahrungen, weil auch da gibt es natürlich große Rennen, wo es auch fast nicht umzusetzen ist, weil es einfach so voll ist, dass es da schon sehr, sehr schwierig wird, da regelkonform zu fahren, muss man auch sagen. Soll jetzt keine Ausrede sein, das nicht wenigstens zu versuchen. Und natürlich hätte das irgendwie seinen Reiz. Ich meine, deswegen finden wir ja auch Kurzdistanz auch so spannend, das anzugucken. Ja. Und also das ist natürlich jetzt aus Windschatten. Ich hätte da große Sicherheitsbedenken, ehrlich gesagt, wenn sich jeder zu so Massenjagden da anmelden könnte. Also das ist vielleicht auch, also es gibt ja auch wenige solche, wird nichts Falsches sagen, gab es auf jeden Fall mal Wettbewerbe, wo es auch so ausgetragen wird. aber so im ganz großen Stil. Und ich sehe da halt immer, weil es hier unser vor der Haustür ist, den Ironman Hamburg. Wenn ich mir das vorstellen würde, jeder darf fahren, wie er lustig ist, dann wird's kribbelig.
Ja.
Weil, also aus Erfahrung, das kennt man halt von den großen Radrennen. Ne? Da ist es halt auch, kommt es immer wieder zu haarigen Situationen. Und da darf man ja, darf man fahren, wie man möchte. Und das, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz so gut, so wie es ist.
Zumal Radfahrer.
Aber es ist meine persönliche Meinung.
Zumal Radfahrer ja auch sagen, Triathleten können nicht Radfahren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das finde ich dann auch immer so despektierlich, weil wenn man tatsächlich guckt, wie dann auch im Pulk da, bei was für Tempo da gefahren werden muss, wenn man hier so, deswegen gut, mal sich vielleicht mal die Hamburger Renn-Action angucken. Das ist einfach, da wird man eines Besseren belehrt, ne?
Ja.
Die können schon.
Ja. Also, halten wir fest, es gibt eine nicht so kleine Basis von Menschen, die sagen, auf der Sprintdistanz, also auch auf der olympischen Distanz immerhin noch mit 15%, da gehört das Windschattenfahren freigegeben. Und die große Mehrheit sagt aber mit jeweils über 60% bei den kürzeren Distanzen, Sprintdistanz, olympische Distanz, dass der Windschattenabstand mit 10 Metern schon ganz gut aufgehen würde, und es kippt dann bei der Mitteldistanz und Langdistanz, da kippt die Mehrheit dann zunehmend zur 20 Meter Wunschvorstellung. Sagen wir es mal so.
Sagen wir es mal so.
Ja, was wir auch gefragt haben, und das ist auch spannend, wenn auch erwartbar, wir haben gefragt, wie lange sollten denn die Zeitstrafen sein, wenn ein Windschattenverstoß festgestellt wurde. Da gab es gerade eine Regeländerung, die von World Triathlon ausgeht, die aber nicht, so wie wir es verstanden haben, bindend ist für alle privaten Veranstaltungsorganisationen.
Genau, da muss erst erstmal geguckt werden, wie wird das übernommen. Die Regeln von Ironman sind noch nicht veröffentlicht, die Wettkampfregeln. Da wird es noch kommen, wie darauf reagiert wird. Von der T100 zum Beispiel wissen wir, dass die bei ihrem System bleiben, was sie haben. Da gibt es einen Appendix in der Wettkampfordnung, die das quasi dann festlegen. Das ist so. Das ist mein Stand, ich hoffe, er stimmt, ist, dass, wenn es aber um Meisterschaften geht, zum Beispiel, dann muss es, also wenn der Verband quasi sich an die Regeln, muss ich, also die DTU bei Meisterschaftsrennen, muss ich, glaube ich, daran halten. Ich nehme das lieber wieder zurück. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir warten mal, bis das wirklich alles raus ist, die ganzen Wettkampfregeln, und da wird es dann drinnen stehen.
Ja, also wenn wir festgestellt haben, was die Abstände betrifft, dass eigentlich niemand, es sind einzelne Stimmen, niemand die Aufhebung des Windschattenverbots auf den langen Strecken will, so will aber auch niemand die sofortige Disqualifikation im Falle des Verstoßes. Ja, das sind auch ganz wenige Einzelstimmen, aber wir sehen hier auch quasi den linearen Verlauf von der Sprintdistanz bis zur Langdistanz, dass eben die Mehrheit auch für längere Strafen auf den längeren Distanzen ist. Das ist ganz klar. Die häufigste Forderung sind tatsächlich 5 Minuten mit 61%. 3 Minuten wollen noch 14% und nur 1 Minute, da sind es nur 2,5% auf der Langdistanz. Ich glaube, es ist ja verkürzt worden von 5 auf 3 Minuten. Mhm. Richtig? Ja. Also die Mehrheit da draußen sagt aber 61% zu 14%, wir hätten lieber wieder die 5 Minuten.
Ich bin da hin und her gerissen, ich sag's dir ganz ehrlich, weil ich kann mich noch an das, und das haben wir hier auch schon diskutiert, an das ein oder andere Rennen erinnern, wo es dann Zeitstrafen gab, wo man gesagt hat, so, musste die jetzt wirklich sein, war das jetzt wirklich so krass, dass man dadurch das Rennen quasi beendet für diesen Athleten, oder kann man sagen, irgendwie, das hängt natürlich immer sehr, wie war vorher die Ansprache, ne? Gab es eine Verwarnung, ja, nein, ich finde, das muss man immer mit berücksichtigen, also für den Fall, es gab eine Verwarnung, ne? Pass auf, du fährst zu eng, und dann passiert das immer wieder, dann ist 5 Minuten auch angemessen. Oder wenn wir jetzt wieder auf Race Ranger zurückgeben, wenn wir dann in die Zukunft gucken und man kann dem ganz klar nachweisen, zu sagen, so, ey, du ignorierst permanent das rote Licht, so, ne? Dann wäre natürlich eine höhere, wenn das dann trotzdem ignoriert wird, ist eine höhere Strafe angemessen.
Ja.
Gerät man aber in eine Situation rein, und das ist das, was wir immer so wieder so oft besprechen, ne? Zum Beispiel an einem Anstieg, oder man hat es jetzt doch falsch eingeschätzt irgendwie, so, man hat zum Überholen angesetzt und hat gesehen, oh nein, da vorne ist noch einer, das schaffe ich unmöglich in der Zeit, die alle zu überholen, ich schere sofort wieder ein, ja, also ich breche das sofort wieder ab, ne, Verbot, darf man nicht. Mhm. Ob man dann für so eine kurze Fehleinschätzung, die nicht bewusst dazu, oder die sollte nicht dazu führen, sich einen Vorteil zu verschaffen, ob man dafür dann so hart bestraft werden sollte, dass das Rennen im Grunde vorbei ist, wenn man es auf die vorderen Plätze eingesetzt hat, da würde ich sagen, da tut es doch eine kürzere Strafe. Also es kommt wirklich immer auf die Umstände drauf an. Ich finde, man kann das nicht pauschal sagen, Kopf ab, 5 Minuten. auf der anderen Seite will ich aber auch nicht gesagt haben, so, ja, jemand, der immer notorisch bescheißt, dass man den jetzt auch noch damit belohnt, dass er das Risiko eingehen kann, weil die Strafe nicht lang genug ist.
Ja,
so,
ja.
Also es liegt irgendwo in der Mitte. Es kommt immer auf die Umstände drauf an.
Ich glaube, was nicht gerade eine Sternstunde war, war die Ironman-Weltmeisterschaft vor 2,5 Jahren auf Hawaii, wo es Zeitstrafen gehagelt hat, ohne dass es eben eine Evidenz gab, wer hat wofür welche Strafe bekommen. Die Athleten haben es teilweise nie erfahren, ja, weswegen sie dann, da wurde auch viel raus gemacht aus Athletensicht. Also es war aber zumindest...
Manchmal steht auch Aussage gegen Aussage, das muss man tatsächlich auch so sehen.
Ja, das garantiert, aber es fehlte zumindest an Transparenz.
Es fehlte an Transparenz, genau. Und es fehlte auf jeden Fall auch, das kann man auch sagen, eben an dieser Möglichkeit, die es schon immer gab, eine Verwarnung auszusprechen.
Ja. Ne?
Mhm. Die wurde nicht genutzt, diese Möglichkeit.
Genau. Ja, also da haben einzelne Leute in die Sportgeschichte eingegriffen, behaupte ich mal.
Ja, aber so ist das nun mal im Sport mit Schiedsrichtern, ne? Das ist, du wirst da nie zu einer perfekten Lösung kommen. Das finde ich eigentlich auch richtig. Also man kann ja sich technische Vorteile sozusagen irgendwie mit dazu holen. Da sind wir jetzt, also wenn man jetzt so ein Äquivalent nehmen wollen würde, dann wäre das sowas wie im Fußball die Torlinientechnologie. Mhm. Da hat niemand was davon, dass das Schiedsrichterteam das beurteilen muss, ob der Ball vollständig hinter der Linie war. Da ist einfach ein Chip im Ball und man sieht, okay, alles klar, der war hinter der Linie. 100%, es piept, das Ding ist drin. Mhm. Tor. Da gibt es auch keine Diskussion. Das ist keine Sache, wo Ermessen eine Rolle spielt. Da gibt es nur entweder drin oder nicht. Es gibt aber natürlich, das kennen wir aus dem Fußball mittlerweile, ganz viele andere Situationen und das kann man eben auch auf den Triathlon übertragen. Das wäre so, wenn man sagen würde, okay, das Ding blinkt eine Sekunde rot und du hast, und ab da läuft die Zeit, du hast es quasi eine halbe Sekunde nicht geschafft, wieder den Überholvorgang einzustellen, Strafe. Das wäre doch sehr hart. Da würde man doch vielleicht sagen, irgendwie so, ey, come on, irgendwie so, ne? Das ist doch jetzt auch okay. Und da kommt so der Ermessensspielraum, glaube ich, mit. Die Beurteilung der tatsächlichen Situation durch Menschen, die das beobachten, finde ich nach wie vor sehr wichtig. Also das nur alles irgendwie automatisch. Kann man natürlich fordern, würde aber in der Praxis dazu führen, dass man, glaube ich, in ganz vielen Fällen auch das Geschrei sehr, sehr groß wäre, wenn man dann die Strafen kriegen würde für Dinge, wo man selbst sagen würde, so, ey, da konnte ich überhaupt nichts dafür.
Wir haben den Chip nicht im Ball, sondern eben am Seatpost und an der Gabel vorne. Gehen wir nochmal jetzt zum Schluss auf die Race Ranger Technologie ein. Was denn da die Wünsche und Vorstellungen sind? Ne? Wir haben jetzt über das Windschattenproblem im Allgemeinen gesprochen. 95% der Umfrageteilnehmer sagen, ja, sie kennen die Race Ranger Technologie. Okay. Die Umfrage stand unter einem Artikel über die Erfahrung aus Neuseeland, von daher gehe ich davon aus, dass wir die Ergebnisse nicht groß verwerten können. Aber was dann sehr interessant ist, möchtet ihr denn den Einsatz auch im Age-Group-Bereich haben? Da sagen 3/4 der Leute, ja, okay, ich möchte es haben. 1/4 sagt aber auch, nö, brauchen wir nicht.
Ja,
und das wird auch später noch begründet, da gehen wir gleich drauf ein. Das Ganze kostet Geld. Ja, das sind eben technologische Geräte, die kommen aus Neuseeland. Es ist auch immer das Team aus Neuseeland, was bei den Veranstaltungen vor Ort ist, noch, weil es eben noch nicht diese breite Schulung gibt und die breite Verfügbarkeit der Geräte. Das kostet alles Geld. Und da haben wir gefragt, was wäre es euch denn wert? Und da muss man das Gleiche sagen wie eben. Je länger die Distanz, desto mehr sind die Leute auch bereit zu zahlen. Und da gibt es eine große Mehrheit. Immerhin ein Drittel der Leute würde sagen, okay, es wäre mir bei einer langen Distanz 20 Euro wert. Es sind noch 10%, die sagen, ich würde auch 50 Euro ausgeben. Und wir haben hier nur nach der bekannten Race Ranger Technologie gefragt, was das Drafting betrifft. Da ist noch nicht diese Perspektive mit drin. Ja, meine Angehörigen können mich auch tracken, weil das gibt es momentan ja noch nicht. Momentan ist es so, dass auf der Kurzdistanz ist eben Drittel, die sagen, 5 Euro ist völlig okay, mehr muss es nicht sein. Ein bisschen ist noch für 10 Euro, aber 20 Euro wird da schon niemand mehr ausgeben wollen. Das ist auf der Langdistanz, wo das Startgeld ja irgendwo bei 600, 700 Euro liegt, da sind die Leute bereit, dann für einen fairen Wettkampf auch noch ein bisschen draufzulegen.
Vielleicht ist dann so ein bisschen das Motto jetzt auch schon egal.
Ja. Ja, und dann haben wir eben nach Erfahrungen gefragt. Wir haben eben die Texte zusammen durchgeschaut, die uns da eingetragen wurden. Da wird oft der Wunsch geäußert, ja, wir hätten doch lieber wieder größere Startabstände oder kleinere Starterfelder, dann haben wir das Problem gar nicht. Was den Race Ranger betrifft, da gab es einen Vorschlag, den finde ich durchaus interessant, dass es die Aufgabe des Athleten sein sollte, ein funktionsfähiges Gerät zu besitzen. Ja, also quasi wie ein Helm, dass das Pflicht sein sollte, wenn man sich für ein solches Rennen anmeldet, dann muss man sein Gerät mitbringen und es gibt vielleicht immer noch die Möglichkeit, über den Veranstalter Ersatzgeräte zu vorrätig zu haben, ja, und dann ist man auch selber verantwortlich für die Montage und so weiter.
Ja, denkbar, irgendwie ja. Letztendlich auch, ne? Wenn das alles funktioniert, ist halt ein weiterer Schritt, dass man den Athleten das vorschreibt und sagt irgendwie so, ja, musst du dir besorgen, so wie man ja sich andere Sachen auch besorgen muss, sagen wir jetzt mal so. Das hängt dann natürlich auch ein bisschen, da stecken wir jetzt nicht drin, vom Preis des Geräts ab, ne? Ob das realistisch ist oder ob das eine Verhinderung ist sozusagen, dass man sagt irgendwie, okay, dann melde ich mich überhaupt nicht mehr für Rennen an, ihr habt es ja wohl nicht alle.
Besitzt du oder besaßest du einen Championship?
Nein, ein Championship. Ich habe immer gemietet, obwohl ich wusste, dass er mir eigentlich auch hätte einen besorgen können, aber ja.
Letztendlich war das so ein Modell, ja. Der Championship war ein kleines Device, eine kleine Antenne, die man sich in das Schuhband eingewoben hat, um eben mit seinem eigenen Gerät an den Start zu gehen. Den hat man dann vorher registriert und ist eigentlich das Gleiche, was wir als Triathleten kennen, am Knöchel, ja, dass man eine kleine Antenne hat. Aber den konnte man entweder besitzen und dann jedes Mal mitbringen und einchecken oder eben man hat sich ihn gemietet, das war so ein Modell. Wird so ein bisschen überflüssig, die Technologie, weil gerade beim Laufen die Antennen inzwischen in die Startnummern eingewebt sind und man dieses zusätzliche Device gar nicht mehr braucht und das ist alles viel günstiger, One-Way einmalig zu nutzen und Ja, also
ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber tatsächlich, also mich würde es halt tatsächlich aus zwei Dingen reizen. Einmal eben das, was ich schon gesagt habe, diese eigene Überprüfung des Abstands, wo ich einfach sagen kann, irgendwie so eine Sicherheit, ich würde da gerne mal mitfahren, wo man dann sieht, irgendwie so, ich bin gut in meiner Einschätzung, das passt für mich, kann man so ein bisschen, eine Sorge sozusagen von sich wegschieben oder ein Ding, auf was man jetzt besonders achten muss, sagen wir jetzt mal so, ne? Das finde ich gut auf der einen Seite und dann dieses ganze Tracking mag ich auch, finde ich richtig gut. Da kann man ja auch dann verschiedenste Sachen damit machen. Das ist eine weitere schöne Datensammlung, die man dann hat. Und das finde ich schon cool. Ja. Also das macht, also abgesehen davon, dass uns das natürlich auch beim Beobachten der Rennen sehr, sehr viel einfacher machen würde, das ist schon gut. Ja. Also ich meine, wir kennen das ja alle, wir hängen ja alle am Tracker und gucken irgendwie, wo sind die Leute und so weiter und müssen dann selber gucken. Ja, alles, was einem da abgenommen wird, ist einfach ein schöner Service. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, wie viel kostet's? Und da muss man dann auch vielleicht so ein bisschen, da muss man mal ein Auge drauf haben. Klar, Race Ranger will natürlich was damit verdienen. Das ist ja kein wohltätiges Unternehmen. Die wollen natürlich ihre Technologie verkaufen, vermieten, wie auch immer. Die wollen da was dran vermieten. Man muss natürlich gucken, ob die Veranstalter, wie viel die Veranstalter daran verdienen wollen an diesem Service oder ob es quasi ein Service wird, den man sagt, okay, wir müssen jetzt die Kosten damit abdecken, sozusagen mit dem, was wir euch abknöpfen, oder ist es ein weiteres Geschäftsmodell, wo dem Athleten noch ein bisschen was abgezogen kann. Da bin ich nicht so ganz mit einverstanden, muss ich sagen.
Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es am Ende alle bezahlen müssen, weil das ist, glaube ich, auch klar geworden inzwischen, dass das eine Technologie ist, die entweder alle nutzen oder niemand. Ja, es bringt nicht, wenn da jedes dritte Rad mit ausgestattet ist. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Also dann, und ich glaube, dass das wir wissen ja, wie lange die Entwicklung gedauert hat und wir wissen, wie ehrgeizig die sind. Ich glaube schon, dass das erstmal ein Unikat bleiben wird. Das heißt, dass diese Firma ein gewisses Monopol hat, aber trotzdem eine gewisse Technologieoffenheit haben sollte Richtung Devices, dass man eben auch vielleicht mit seiner Uhr da Daten erheben kann oder auch umgekehrt, dass man eben seine Leistungsdaten und seine Herzfrequenz mit in das Live-Tracking eingeben kann oder einspeisen kann. Ja. Das ist ja das, was wir schon lange versprochen bekommen von Veranstaltern. Hier, wir wollen ganz neue Metriken euch geben, aber die kriegen wir noch nicht. Und da ist es gut, wenn es solche Player gibt, die das vorantreiben und vielleicht auch die Veranstalter unter Druck setzen.
Genau. Naja, und vor allen Dingen, also klar ist jetzt auch, um das mal zeitlich einzuordnen, das ist nichts, was jetzt kurzfristig passiert. Das passiert auf jeden Fall nicht diese Saison. Na, diese Saison wird weiter Erfahrungen gesammelt im Profibereich und bei verschiedenen Rennen auch in größeren Umfängen, aber es ist jetzt nicht so, dass das schnell angestrebt wird, sozusagen das jetzt auf 1000 Geräte oder so hochzuschrauben. Es sind ja jetzt auch nicht alle Rennen so riesig, wie wir sie immer vor Augen haben. Ne? Ja. Es gibt natürlich auch kleinere Veranstaltungen, aber das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
Nee. Wir sind gespannt, wir bleiben dran, wir sind in guten Kontakten und werden darüber berichten, was da kommt. Wie gesagt, wenn ihr auch eure Meinung mitteilen wollt, ihr findet den Artikel auf trimac.de, die Umfrage zum Thema Race Ranger, nochmal zusammengefasst, die Erfahrungen aus Neuseeland. Und ich würde mal sagen, damit wären wir heute durch.
Ja, wir beobachten weiter. Es passiert die ganze Zeit eine ganze Menge so, was so noch so die Rennverkündung angeht. Da wird es in den nächsten Tagen noch ein bisschen was geben. Wir wissen da haben wir noch drüber spekuliert. Wir wissen mittlerweile, dass Anne Haug in Südafrika in die Saison starten wird. Das wird schön. Also da haben wir auf jeden Fall, da habe ich große Freude dran, gerade das zu beobachten. Würde mir auch, also ein paar fehlen ja auch noch. Ja. Also es soll diese Woche noch was kommen von großen Namen. Der Weltmeister hat angekündigt, dass er morgen, wenn ihr am Dienstag hört, also am Mittwoch, sein Programm veröffentlicht. Ja, es tröpfelt so langsam rein und dann werden wir sehen. Und dann wird es dann auch irgendwann die ersten Startlisten geben und dann steigt auch die Vorfreude. Das ist echt cool, finde ich. Also, dass man jetzt schon sagen kann, das geht auch nicht verhaltenlos dieses Jahr, sondern es wird uns eine sehr, sehr große Dichte erwarten, schon gleich bei den ersten Rennen und dann auch, so wie wir es jetzt in Abu Dhabi gesehen haben, da kann man schon die ersten Erkenntnisse sich sammeln. Da freue ich mich sehr drauf jetzt in den nächsten Wochen.
Ich teile diese Freude. Euch da draußen viel Freude, es wird wärmer am Wochenende, es geht wieder nach draußen, vielleicht für einen oder anderen viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.